Es ist der Tag vor Weihnachten. Paul muss noch die letzten Geschenke einkaufen. Er fährt mit dem Auto in die Stadt. Leider hat er kein Kleingeld für den Parkautomaten. Deshalb kauft er keinen Parkschein und geht einkaufen. Als er wiederkommt, steht gerade ein Polizist vor seinem Auto. Eigentlich müsste Paul jetzt einen Strafzettel bekommen. Er erklärt dem Polizisten die Situation. Naja, meint er, morgen ist ja Weihnachten. Sie bekommen keinen Strafzettel. Ich drücke noch einmal ein Auge zu. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, ein Auge zudrücken. Wenn man nachschaut im Lexikon, dann kommen diese Erklärung etwas durchgehen lassen und nicht bestrafen, jemanden einen Fehler nachsehen. So wie wir das gerade gehört haben, ein Polizist drückte ein Auge zu und stellte eben kein Knöllchen, keinen Strafzettel aus. Wenn man jemanden trotz eines Fehlers nicht bestraft, lässt man Gnade vor Recht ergehen. Besonders Paragraphenreiter, ich weiß nicht, ob du die kennst, also Menschen, die sich nur nach Paragraphen richten, fällt es schwer, auch mal ein Auge zuzudrücken. Wenn man nachsichtig ist und die Regel nicht so genau nimmt, lässt man Fünfe gerade sein. Das sagt man auch öfter mal. Predigtthema: Lügen, die wir gerne glauben, Teil 3. Also da gab es schon einen Teil 1 und Teil 2. Nur ganz kurz, damit ihr im Film seid. Ich würde ja gerne hier weiterdrücken, aber es geht nicht. Da haben wir es. Also, wir hatten uns beschäftigt mit der Lüge, mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich. Gott ist ein Erbsenzähler. Gute Menschen kommen in den Himmel, das sind alles Lügen. Und Gott will, dass ich glücklich bin, darum wird er mich immer vor Schmerz und Leid bewahren. Das war in den Teilen 1 und 2. Heute geht es darum, Gott ist Liebe, er wird ein Auge zudrücken. Wenn Gott etwas von mir will und ich das tue, dann läuft's. Und wenn ich mich Gott zuwende, werde ich ein anderer Mensch. Gut, kommen wir zur ersten Lüge. Gott ist Liebe, er wird ein Auge zudrücken. Dass das eine Lüge ist, wird in der Geschichte der Ehebrecherin aus Johannes 8 deutlich. Die Situation: eine Frau im Ehebruch ertappt. Die Konsequenzen sind eigentlich klar. Das Gesetz sagte Steinigung. Und warum fand diese Steinigung nicht statt? Jesus sagt, dass der den ersten Stein werfen soll, nur der ist, der auch ohne Sünde ist. Also nur wer ohne Sünde ist, darf Steine werfen. Und da niemand ohne Sünde war, ohne Sünde ist, warf keiner einen Stein, sondern sie gingen betröppelt nach Hause. Er weist darauf hin, unser Herr, dass es keinen Menschen gibt, der ohne Sünde ist. Und schließlich lässt Jesus Gnade vor Recht ergehen. Interessant ist die Reihenfolge in dieser Geschichte. Jesus sagt nicht zu der Ehebrecherin, sündige nicht, dann verurteile ich dich nicht, sondern er sagt, ich verurteile dich nicht und sündige nicht mehr. Das heißt, zuerst die Gnade und die Vergebung. Damit beginnt alles. Und ich finde das so toll. Zuerst die Gnade, die Vergebung. Auch wenn niemand sündlos leben kann, verlangt Jesus trotzdem, dass wir es versuchen sollen, so zu leben. Er weiß natürlich genau, dass wir als Menschen stolpern. Und das Tolle ist eben, er vergibt uns bereitwillig. Wer aber mutwillig sündigt und meint, Gott wird mir das schon vergeben, könnte entsetzt sein, dass Gott dieses Verhalten nicht toleriert und mutwillige Sünden eben nicht vergibt. Deshalb fordere Gott nicht heraus. Vielleicht stellst du dir auch die Fragen angesichts deines Lebens, wie kann Gott mich lieben und akzeptieren? Es müsste doch irgendwann mal der Punkt sein, wo Gott sagt, und jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Ende der Fahnenstange. Viel zu viele Menschen fallen auf die Desinformation herein, dass Gott sauer auf sie sei. Ja klar, denken sie dann, wie sollte Gott mich annehmen können bei all dem Schrott, bei all dem Mist, bei all der Sünde, die ich begangen habe und die ich begehe. Denkst du auch so? Meinst du, dass Gott dich niemals annehmen würde, wenn er auf dich und dein Verhalten schaut? Da hast du recht. Gott kann dich nicht akzeptieren. Da sind Sünden. Wir müssen niemanden umgebracht haben, um für das Zusammenleben mit Gott nicht geeignet zu sein. Gott kann uns mit unseren Sünden nicht akzeptieren. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Das Wichtige, Gott bietet uns mit Jesus vollkommene Versöhnung an. Und damit kein Mensch in der Hölle enden muss, schickte Gott Jesus. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was kaputt ist, wie diese Maschine hier. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Auf ihn, auf Jesus hat Gott all seinen Zorn wegen unserer Sünden abgelegt. Jeder Mensch, der das glaubt und Jesus als seinen Retter und Herrn annimmt, ist augenblicklich vor Gott vollkommen, perfekt, tadellos. Er hat ewiges Leben. Ein Kapitän war unterwegs auf einer langen Seereise. Er hatte ein großes Schiff mit einer großen Besatzung. Auch einige Familienangehörige hatte er mitgenommen. Eines Tages kommt der erste Offizier in die Kajüte des Kapitäns und vermeldet ihm, dass immer wieder Proviant aus dem Lager verschwindet. Also gestohlen wird. Das ist ein ernstes Vergehen, denn ohne Proviant würde die Besatzung eine solch lange Reise nicht überstehen. Der Kapitän ordnet an, dass jeder, der beim Proviantdiebstahl erwischt wird, an den Mast gebunden und ausgepeitscht werden soll. Einen Tag darauf kommt der erste Offizier erneut zum Kapitän und vermeldet ihm, dass man dessen eigene Mutter beim Diebstahl ertappt hätte. Was sollte der Kapitän nun tun? Einerseits musste er glaubwürdig bleiben und zu seiner Anordnung stehen und seine Mutter auspeitschen lassen. Andererseits liebte er seine Mutter sehr und wusste, dass sie die Peitschenhiebe wohl nicht überstehen würde. Die ganze Mannschaft erwartet gespannt die Entscheidung des Kapitäns. Am nächsten Tag gibt er bekannt, dass die Bestrafung wie angekündigt durchgeführt werden soll. Seine Mutter wird an den Mast gebunden und die Auspeitschung beginnt. In dem Moment, wo der erste Peitschenhieb seine Mutter getroffen hätte, wirft sich der Kapitän vor seine Mutter und nimmt an ihrer Stelle die Hiebe hin. Nur so konnte der Gerechtigkeit Genüge getan werden und gleichzeitig seine Mutter gerettet werden. Eine weitere Lüge: wenn Gott etwas von mir will, dann läuft's. Adam und Eva lebten bis an ihr Lebensende glücklich im Paradies. Israels Könige haben immer alle Feinde zurückgedrängt und nie ist ihnen etwas passiert, weil sie Gottes auserwähltes Volk sind. Jesus war der Sohn Gottes, er lebte in einem Palast, wie es ihm gebührte, und nach der letzten Predigt stieg er zurück die Himmelsleiter hinauf. Merkt ihr was? Gott gibt Dinge vor, aber das ist nicht immer mit Leichtigkeit verbunden. Das läuft nicht immer so glatt. Adam und Eva spürten das zuerst. Ihre Entscheidung, Gott nicht zu gehorchen, war fatal. Nix mit Paradies. Bis ans Lebensende. Rausgeschmissen wurden sie und mussten sich ab sofort für ihren Unterhalt abrackern. Israel war oft bedrängt zur Zeit von Jesaja, auch im Exil. Später wurde das Land von Römern besetzt. Jesus wusste manchmal morgens nicht, wo er abends schlafen würde oder was er essen würde. Sein Weg ging nicht über die Himmelsleiter, sondern über Golgatha in den Himmel. Warum verspricht man dem Ehepartner Treue in guten wie in schlechten Tagen? Weil niemand gesagt hat, dass immer alles glatt läuft. Das Leben, wie man so schön sagt, ist kein Ponyhof. Ehe ist ein lebenslanger Lern- und Entscheidungsprozess. Liebe ist weder ein Gefühl noch ein Zustand, sondern eine Entscheidung. Und da kann manches schiefgehen. Und ähnlich sieht es auch in der Beziehung zu Gott aus. Gott sagt zu, dass er da ist und hilft. Das dürfen wir aus den Erfahrungen anderer lernen. Für mich am eindrücklichsten von David, der im 23. Psalm schreibt: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Mit diesen Worten macht David, der Autor des 23. Psalmes, eines klar: Wir leben nicht im Disneyland. Manchmal wünsche ich mir eine Welt, wie einem Freizeitpark aufgebaut ist. Alle sind happy. Man kann auf lustigen Achterbahnen fahren und alle paar Meter begegnen einem freundlich winkende Riesenmäuse. Leider ist unsere Welt kein Freizeitpark. Menschen sind nicht immer glücklich. Auf Achterbahn wird einem auch mal schlecht. Unter einer Maske kann sich auch ein übler Gangster verstecken. Diese Erkenntnis ist, denke ich, entscheidend für meinen Umgang mit Leid in meinem Leben. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in einer leidfreien Welt lebe, dann werde ich meine Not verstecken, überspielen und verdrängen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass die dunklen Täler auch zu meinem Leben gehören, dann kann ich positiv mit dem Leid umgehen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass wirklich so ist. Ich kann dazu stehen, darüber klagen und mit anderen zusammen weinen. Die natürliche Reaktion auf dunkle Täler im Leben heißt: raus hier, bloß weg. Von diesem Instinkt getrieben unternehmen wir alles, um den Schmerz und das Leid nicht aushalten zu müssen. Irgendwo muss doch da eine Pille sein, die ich nur schlucken brauche und dann wird wieder alles gut. In Afrika gibt es einen Spruch, der lautet: Wenn die Sonne immer scheint und es nie regnet, dann entsteht eine Wüste. Und das ist wahr, oder? Es braucht Regen, damit etwas wachsen kann. Und so ist das auch mit unserem Leben. Leben besteht nicht nur aus Partys, aus Gipfelerlebnissen, sondern es besteht auch aus dunklen Tälern. Zu einem Leben, das an Reife gewinnt, gehören Gipfelerlebnisse, aber auch Talerlebnisse. Gute Zeiten und schlechte Zeiten. Die Frage ist nur, wie überleben bzw. wie überwinden wir harte Zeiten? Wie kommen wir durch diese dunklen Täler? Was sind dunkle Täler? Das sind Zeiten von Angst, Zeiten von Unsicherheit. Links und rechts sind Berge, die uns bedrohen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Krisen körperlicher Art, Gesundheit, die angeschlagen ist, vielleicht auch psychischer Art, Depression oder auch geistlicher Art, wo wir plötzlich das Gefühl haben, ja Gott, wo bist du denn? Warum sagst du denn nichts? Zusammengefasst könnte man sagen, Zeiten von Dunkelheit, Zeiten, wo Schwierigkeiten da sind. Dunkle Täler wollen wir am liebsten immer wieder ausblenden. Wir reden viel lieber von den Höhen, vom Sonnenschein im Leben. Und das ist ja auch gut und richtig. Ich möchte uns mal 5 Fakten weitergeben über Wahrheiten bezüglich dieser dunklen Täler. Und die müssen wir letztendlich, glaube ich, auch verinnerlichen. An die müssen wir uns immer wieder erinnern. Erstens, dunkle Täler sind unvermeidlich. Nach jedem Gipfel gibt es ein Tal. Dunkle Täler gehören zu unserem Leben dazu. Auch zu deinem Leben. Das Leben besteht nicht nur aus Berggipfeln. Das wünscht man sich ja so sehr. Da hat man ein Tal hinter sich und denkt, jetzt habe ich es unter den Füßen, jetzt habe ich es geschafft. Und da ist so die Sehnsucht nach einem Leben, in dem alles gelingt. In der Beziehung geht es gut, im Job läuft es gut, finanziell stimmt's, mit den Kollegen stimmt's. Und das sind Momente, wo man denkt, so könnte es bleiben. Diese Situation möchte ich einfrieren. Aber solange wir hier auf Erden leben, kommt nach jedem Berg auch wieder ein Tal. Das ist normal. Und Jesus ist da sehr realistisch in seiner Einschätzung. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, falls ihr vielleicht irgendwann einmal Angst habt. Nein, für Jesus gehört Angst zu dieser Welt. Es passiert einfach. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Situationen von Krankheit, Druck und Leid, es gibt Frustration, Entmutigung und auch Versagen. Das ist normal. Also, lass dich nicht überraschen. Dunkle Täler sind unvermeidlich. Ein zweiter Fakt, dunkle Täler sind unvorhersehbar, unberechenbar. Wir können sie nicht planen. Das hätten wir gerne. Also im Juni, im Blick auf meinen Kalender, hätte ich noch etwas Zeit für ein dunkles Tal. Da plane ich das ein. Nein, normalerweise kommen diese dunklen Täler im dümmsten Moment. Gerade dann, wenn ich es überhaupt nicht brauchen kann. Sie kommen plötzlich und unberechenbar. Hattest du schon mal eine Panne zur rechten Zeit? Ich denke, jeder von uns hat das schon erlebt, oder? Wie ein einziger Telefonanruf einen guten Tag zu einem schlechten Tag macht. Ein Brief, ein Routinecheck beim Arzt. Täler kommen einfach und sind unvorhersehbar. Wir können sie nicht planen. Dunkle Täler sind unbestechlich, unparteiisch. Es trifft jeden. Keiner ist immun gegen die Täler, keiner gewappnet gegen Probleme. Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ist das gerecht? Wenn wir durch Täler gehen, ist unsere erste Reaktion, warum ich? Eigentlich sollte unsere erste Frage sein, warum eigentlich nicht ich? Warum sollte ich der einzige Mensch im gesamten Universum sein, den nie eine Tragödie, Leid oder Probleme trifft? Man kann sich gegen dunkle Täler nicht impfen lassen. Wäre schön, ne? Man kann sich auch nicht freikaufen. Man kann zwar weise leben, aber trotz weisem und gesunden Lebensstil kannst du die Täler doch nicht vermeiden. Das hat auch nichts damit zu tun, ob du ein positiv oder negativ denkender Mensch bist. Manchmal ist man in der Gefahr, wenn man so ein dunkles Tal durchschreitet, dass man denkt, dass irgendeine Strafe für etwas ist, was ich schlecht gemacht habe oder eine Folge von irgendetwas. Dieser Gedanke ist unheimlich tief in uns drin. Wenn es mir schlecht geht, ist das die Strafe für eine Sünde, die ich begangen habe. Das kann sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Schwierigkeiten sagen erstmal gar nichts aus über dich als Person. Sie sagen nur aus, dass du ein Mensch bist. Wenn du durch Depression gehst, heißt das noch lange nicht, dass du ein Versager bist oder ein schlechter Mensch. Durch Täler müssen alle. Und Jesus sagt es so, denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Regen und Sonne sind unabhängig von deiner Person. Täler sind unbestechlich. Dunkle Täler sind vorübergehend, zeitlich begrenzt. Wenn du selber da drin bist, ist das schwer nachzuvollziehen. Aber im Nachhinein wird das, denke ich, deutlich. Jedes Tal hat einen Anfang und ein Ende. Sie dauern nicht ewig. Ja, mitten im Tal verlieren wir den Glauben daran. Uns scheint es oft endlos, dieses Tal. Aber wir werden dieses Tal durchschreiten und wieder im Licht stehen. David sagt, und ob ich schon wandere durchs finstere Tal. Er sagt, ich wandere durch. Ich gehe da durch und ich werde es durchschreiten. Es wird ein Ende kommen. Es ist eben nicht so, dass das ein Zustand ist, der ein Leben lang anhält. Das vielleicht jedem zum Trost, der gerade in einer Notsituation ist. Es ist etwas, wo du durchgehst. In der Bibel steht, am Ende werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit traurig seid, in mancherlei Anfechtung. 1. Petrus 1, Vers 6. Petrus spricht hier vom Himmel, der am Ende der Zeit auf die wartet, die Jesus vertrauen. Im Himmel gibt's kein Leid und keine Schmerzen, kein Geschrei, keine Täler. Und das Tolle ist, es heißt in der Bibel, und der Herr wird abwischen alle Tränen. Tunnels und dunkle Täler haben ein Ende. Sie sind vorübergehend. Sehr hilfreich für mich war dieser Ausspruch von Corrie ten Boom, die gesagt hat, wenn der Zug, in dem du sitzt, durch einen Tunnel fährt und es dunkel wird, zerreißt du dann etwa die Fahrkarte und springst aus dem Zug? Natürlich nicht. Du bleibst still sitzen und vertraust darauf, dass der Zugführer mit im Zug sitzt, dich sicher durch den Tunnel bringt. Manchmal, wenn man da drin ist, hat man das Gefühl, das ist unendlich. Wo bitte ist das Ende? Wo ist der Silberstreifen? Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Ich sehe nichts. Und wenn du in so einem Tal bist, kannst du denken, ich weiß nicht, ob ich je noch einmal hier herauskomme. Man hat dieses Gefühl der Endlosigkeit. Aber das Tal hat einen Anfang und ein Ende. Dunkle Täler sind vorübergehend und zeitlich begrenzt. Fünftens, dunkle Täler haben einen Sinn. Gott ist an unserem Charakter interessiert. Er ist sehr viel mehr an unserem Charakter interessiert als an unserer Komfortzone. Ihm ist unsere geistliche Entwicklung wichtiger als unsere Gemütlichkeit. Gottes Absicht ist nicht, uns ein bequemes Leben zu ermöglichen. Er möchte uns in sein Abbild verändern. Er möchte, dass wir Jesus ähnlich werden. Und am meisten verändert werden wir durch Täler, durch Zeiten des Leides. Ich weiß nicht, ob du das selber so auch unterschreiben kannst. Keiner sagt, hier, ich will Leid. Aber im Nachhinein merkt man, wenn man durch Leid gegangen ist, durch solche Täler gegangen ist, dass du für dein Glauben, für dein Wachstum unheimlich viel gewonnen hast. Verursacht Gott unser Leid? Klare Antwort, nein. Gott ist gut, ihm ist kein Böses, aber Gott nutzt die Täler und Tragödien in unserem Leben zum Guten. Martin Luther hat einmal gesagt, Gott kann aus jedem Dreck Gold machen. Gott kann aus jedem Dreck Gold machen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das, wenn wir uns in einem dunklen Tal befinden, bewusst machen. Diese Punkte hier, diese 5 Fakten. Diese Perspektive wird uns vor einer der größten Gefahren im Tal des Schattens bewahren, dem Selbstmitleid, das uns nach unten zieht, entmutigt. Ich bin davon überzeugt, Entmutigung hat nichts mit Gott zu tun. Unser Gott will nicht entmutigen. Unser Gott will ermutigen. Ja, was mache ich denn jetzt ganz praktisch, wenn ich durch ein dunkles Tal gehe? Wie gehe ich damit um? Ich denke, ich muss mir einiges bewusst machen, dass da noch mehr ist. Erster Punkt, erste Hilfe, weigere dich, dass du von der Angst bestimmt bist oder wirst. David sagte, ich fürchte kein Unglück, ich entscheide mich dazu, ich habe Angst, aber ich weigere mich, mein Leben davon bestimmen zu lassen. Ich wandere dadurch, aber ich bekomme keine Panik. Ich fange nicht an zu hetzen, ich bleibe ruhig und ich entscheide mich gegen die Angst. Wo Angst da ist, erkenne ich sie und benenne sie, aber ich weigere mich von ihr bestimmen zu lassen. Ich weiß, ich kann das Tal nicht umgehen. Ich kann keinen Tunnel darunter weggraben, keine Brücke darüber bauen. Ich muss da durch und ich werde da durchgehen. Das ist ein Akt des Willens, nicht des Gefühls, des Willens, des Verstandes. Eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber du kannst dich entscheiden, wie du mit dieser Situation, mit diesem Tal, in dem du vielleicht steckst, umgehst. Welchen Raum du dieser Sache gibst. Du kannst dich entscheiden, selbst Mitleidsgedanken zuzulassen und entmutigt zu sein. Oder du kannst dich entscheiden, Gottes Gedanken zu denken. Wofür entscheidest du dich? Entmutigung, um das mal kurz auszuführen, ist auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich, entmutigende Gedanken zu denken. Ich entscheide mich, Trost zu verweigern. Ich entscheide mich, auf alles Negative zu schauen. Das sind alles Entscheidungen, die ich treffe. Und das Ergebnis ist entsprechend. David sagt das, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, was immer auch kommt. Das ist eine Lebensentscheidung im Umgang mit finsteren Tälern. Ich fürchte kein Unglück. Was ist dein Satz im Umgang mit harten Zeiten? Diesen Satz musst du formulieren, wenn es dir gut geht, um gewappnet zu sein für die Zeiten, wo es dir nicht so gut geht. Und dann, wenn du in solchen dunklen Tälern steckst, dann musst du natürlich diesen Satz buchstabieren. Falls du es gerade nicht schaffst, kannst du für dich beten lassen. Und das ist auch immer wieder ein Angebot, das wir als Gemeindeleitung euch machen. Dass wir einladen zum Gebet unter vier Augen nach dem Gottesdienst. Wenn du in so einem dunklen Tal bist und du gerne Hilfe haben möchtest, dann sprich uns an. Dann können wir und dann wollen wir mit dir beten. Oder wenn irgendwie eine wichtige Entscheidung ansteht die Woche, nutz einfach die Möglichkeit der Fürbitte. Hilfe ist da, aber du musst dich auch entscheiden, dir helfen zu lassen. In Kolosser 1, Vers 11 betet Paulus für die Christen. Gott möge euch stärken mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt und ihm, dem Vater, voll Freude dankt. Zweite Hilfe, erinnere dich, Gott ist mit dir. David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück. Das ist eine Entscheidung und erinnert sich, denn du bist bei mir. Du bist jetzt hier, hier bei mir. Gott verspricht uns für das dunkle Tal nicht nur seine Kraft, sondern auch seine Gegenwart. Und wir dürfen darin leben. Als ein Mensch, der mit Gott lebt, musst du keinen Tag alleine bewältigen. Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus in Matthäus 28. Heute ist einer von diesen Tagen, morgen ist so ein Tag. Und der nächste und so weiter. In Jesaja 43, Vers 2 heißt es, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt. Das ist wie ein Blankoscheck. Diese Verheißung dürfen wir nehmen, annehmen und sagen, jawohl, das ist Wahrheit. Darauf will ich mich stützen. Ich will deinem Wort mehr vertrauen als meinen Gefühlen. Gott ist nicht ein ferner und abwesender Gott, sondern Gott ist ein naher Gott. Er sagt, ich bin bei dir. Ich will dich führen. Ich gehe mit dir durch das dunkle Tal. Täler sind nicht ein Zeichen der Abwesenheit Gottes, sondern der sicherste Beweis der Anwesenheit Gottes. In Hebräer 2, Vers 18 heißt es, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Jesus ist selber durch die Täler gegangen. Und deshalb kann er dich nur zu gut verstehen und dich auch trösten. Wenn dich wirklich einer im dunklen Tal verstehen kann, dann ist es er, unser Herr Jesus. Er weiß, was es heißt, sich einsam zu fühlen. Er weiß, was es heißt, wenn es dunkel wird. Er kennt das Gefühl von seelischer Bedrängnis, von Verlassenheit, von Überforderung. Er weiß, wie das ist, wenn man Todesangst hat. Er hat das im Garten Gethsemane erlitten. Und er ist auch durch dieses Tal des Todesschattens gegangen. Er ist der Einzige, der einen Sterbenden wirklich trösten kann. Weil er gestorben ist. Er kann dich wirklich verstehen. Weil er lebt und auferstanden ist, kannst du mit ihm reden. Und er wartet darauf, dass wir ihm sagen, was uns fehlt. Wir können zu ihm kommen und dazu stehen. Jawohl, ich bin jetzt in einem Tal und ich brauche, Herr, jetzt deine Hilfe. Bist du jetzt gerade in so einem dunklen Tal, wo du nicht weißt, wie es weitergeht? Wo du nicht weißt, wer dich da durchbringt? Dann möchte ich dir zusagen, Gott ist da. Gott ist dir nah. und Gott wird dich durch das Tal begleiten. Er geht mit dir durch das Tal. Drittens, die dritte Hilfe, befiehl dich dem Schutz und der Leitung Gottes an. Dann heißt es weiter, dein Stecken und Stab trösten mich. Wie kann bitte schön ein Stecken trösten? Ich stelle mir vor, dass Hirten ihre Stäbe benutzen, um Schafe anzutreiben und wenn nötig zu schlagen. Was soll daran tröstlich sein? Der Hirte schlägt in regelmäßigen Abständen mit dem Stab auf den Boden. Die Schafe hören das Geräusch und bringen es mit der Gegenwart des Hirten in Verbindung. In der Nacht oder bei Nebel schlägt nun der Hirte weiter mit dem Stab auf den Boden. Dieses Geräusch beruhigt die Schafe und bewahrt sie davor, in Angst davonzulaufen, sich zu verirren. Solange sie Klopfzeichen hören, wissen sie, der Hirte ist in meiner Nähe. Was sind die Klopfzeichen Gottes in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob ihr diese beiden Hirtenwerkzeuge mit Trost in Verbindung bringt. Stecken und Stab waren die Werkzeuge, mit denen ein Hirte damals eine Herde beschützte und leitete. Der Stecken war ungefähr 1 Meter bis 1,50 Meter lang und am Ende von so einem Stock war ein kräftiger Knauf. Und ein guter Hirte war geübt darin, mit diesem Stock die Herde vor Angreifern zu verteidigen. Er benutzt diesen Stock als Waffe. Und David macht sich bewusst, genau wie ein Hirte, seine Herde verteidigt, so verteidigt und beschützt mich Gott. Kinder Gottes stehen unter Gottes Schutz. Ganz wichtig. Heutzutage haben viele Hirten keinen Stock mehr, sie tragen Schusswaffen. Und die Waffen Gottes sind auch keine einfachen Stöcke. Sie sind mächtig. Jede feindliche Macht, egal wie sie auch heißt, wie sie sich auch uns entgegenstellt, zu besiegen und uns zu beschützen. Gott ist nicht ein ferner, ein abwesender Gott. Gott ist ein naher Gott. Und Gott ist ein kämpfender Gott. Wie David einen Löwen und einen Bären besiegt hat, so besiegt Gott auch die Feinde seiner Kinder. Das ist das, wofür der Stecken steht. Ein kämpfender Gott. Und dann ist da noch der Stab, mit dem der Hirte führt und tröstet. Der Stab war größer als der Hirte selber, mit einem Bogen am Ende. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so eine Prozession sieht, so einen Bischof oder einen Kardinal, der hat dann auch diesen Stab, diesen Hirtenstab soll der symbolisieren. Mit dem Stab holte der Hirte seine Schafe zurück, die sich irgendwie verrannt haben. Mit dem Stab hob er sie wieder hoch, wenn sie nicht aufstehen wollten. Stecken und Stab, Zeichen für Gottes Schutz und Leitung. Weißt du eigentlich, dass Gott für dich kämpft, damit du nicht aufgibst? Er kämpft nicht nur selbst, sondern er befiehlt auch allen seinen Engeln, dich zu beschützen. Das ist unser Hirte. Wenn man das hört, fragt man sich, wo ist eigentlich das Problem? Oder wie geht es euch damit? Wisst ihr, was mein Eindruck ist? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wer Jesus nachfolgt, wer im Dunkeln nach dem Licht Ausschau hält, für den haben die Schatten des Todes ihre Kraft verloren. Wer auf die Welt um sich herum sieht, auf all die Probleme, der kann die Hoffnung verlieren. Wer auf sich selbst schaut, der kann und wird depressiv. Wer auf Jesus schaut, findet Trost und Ruhe, Kraft und Hoffnung. Es ist deine und meine Entscheidung. Lass deinen Blick ruhen auf Jesus. Befiehl dich ihm an, erinnere dich an seine Gegenwart und entscheide dich gegen die Angst. Schau nicht auf die Probleme, in denen du steckst, sondern erhebe deinen Blick höher zu ihm. Schau auf ihn. In Psalm 34, Vers 20 heißt es, der Gerechte muss viel erleiden. Auch Christen sind Menschen, die leiden, das haben wir gesehen, aber aus all dem hilft der Herr. Christen erleben Nöte, auch wir verlieren liebe Angehörige, haben finanzielle Probleme, Familienprobleme. Wir gehen durch Täler, genau wie Menschen, die ohne Gott leben. Aber da ist ein Unterschied. Und es ist ein großer Unterschied. Der Unterschied liegt darin, Christen und Nichtchristen gehen durch die Täler des Lebens und des Sterbens. Der Unterschied für die Christen liegt nicht in der Abwesenheit von den Tälern, sondern in der Anwesenheit des Hirten. Hier auf der Erde und in Ewigkeit ebenfalls. Dieses alte Lied kennt ihr vielleicht, dass das nochmal so auf den Punkt bringt. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Und noch ein paar Gedanken zu der letzten Lüge, die ich heute besprechen will. Frage, bist du heilig? Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Luther sagt, wenn nicht, dann hole dich der Teufel. Richtig schön deftig in der typischen Luthersprache. Dahinter verbirgt sich diese Lüge, wenn ich mich Gott zuwende, werde ich ein anderer Mensch. Ein heiliger Mensch. Ihr kennt diese Bilder vielleicht mit dem Heiligenschein, ne? Ich und heilig, würde man dann sagen, ich bin doch nicht heilig. Dann hört bitte mal auf verschiedene Bibelstellen, wie Paulus Christen, Gläubige, Menschen wie du und ich anspricht. Die Geschwister in Korinth spricht er an mit die berufenen Heiligen. Die Epheser, die Heiligen in Ephesus, Menschen wie du und ich. Allen Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Die Heiligen in Kolosse. Ich fühle mich aber nicht als Heiliger, aber du bist als Christ ein Heiliger. Das ist etwas schwierig zu verstehen. So nach dem Motto, ja, aber ich bin doch nicht sündlos, das ist hier nicht gemeint. Ich habe doch Fehler, jo. Manche Menschen sind jähzornig und flippen bei der kleinsten Kleinigkeit aus. Vielleicht glauben sie auch, sie wüssten oft einen besseren Weg, eine Aufgabe auf der Arbeit zu lösen, als der Kollege, der die Aufgabe übernommen hat. Welche Fehler und Schwächen du auch haben mögst, Gott weiß sie. Und trotzdem bin ich ein Heiliger. Interessant ist in dieser Situation, sich mal zu fragen, weil die Verbindung ist ja ganz schnell zum Perfektionisten. Dass man fragt, ja, bin ich jetzt so ein Perfektionist? Jetzt kannst du dich kurz mal testen, ob du zu dieser Personengruppe gehörst. Wenn du mehr als die Hälfte der nachfolgenden Fragen mit einem Ja beantwortest, solltest du dich mit dieser Thematik mal ein bisschen auseinandersetzen. Oft verschiebe ich Dinge, weil ich keine Zeit habe, sie perfekt zu erledigen. Ich erwarte jederzeit von mir das Beste. Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass ich es hätte besser machen können. Es beunruhigt mich, wenn die Dinge anders laufen als erwartet. Oft enttäuscht es mich, dass andere so nachlässig arbeiten. Jedes mittelmäßige Ergebnis macht mich unzufrieden. Ich bin verärgert, wenn mir der gleiche Fehler noch einmal passiert. Ich fühle mich immer unter Druck gesetzt. Also in vielen kann ich mich wiedererkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott kennt meine Gedanken und meine Fehler und er liebt mich trotzdem. Aber Gott will mich verändern. Er hat einen Plan für mein Leben. Aber diese Veränderung bedeutet nicht, dass ich als Christ plötzlich keine Fehler mehr mache. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dahinter steht das geheimnisvolle Wörtchen Heiligung. Theologisch Umwandlung. Wenn ich von Gott verändert werde, bin ich noch immer der, der ich war. Aber ich bin einer neuen Aufgabe, einem neuen Sinn zugeführt. Gott heiligt mich, aber ich bekomme keinen Heiligenschein. Nein, ich bin geheiligt, weil ich zu Gott gehöre. Das macht mich vor ihm zu einer neuen Kreatur. Ich bin nicht plötzlich besser, ich bin nur besser dran. Denn Gottes Gnade macht mich heilig. Nicht, weil ich plötzlich wirklich ein besserer Mensch bin. Nicht besser, aber besser dran. Damit soll ausgedrückt werden, dass Christen mitnichten automatisch die besseren Menschen sind. Aber dass sie wissen, wie sie mit ihrem Versagen umgehen müssen. Wir Christen sind nicht besser, aber besser dran. Und zum Schluss ein Lied, das Theo Lehmann geschrieben hat. Und zwar in der Zeit, wo es die DDR noch gab. Da hat er dieses Lied auf die Melodie der Beatles, Yellow Submarine, geschrieben. Und ich möchte das kurz mit euch durchgehen, weil ich finde, das hat so viel Aussage. Und wenn man die Zeit einfach weiß, die die Christen damals in der DDR hatten, dann bekommt das noch einen neuen Anstrich. In dem Leben, das man führt, da ist vieles, was Gott stört. Wie der Mensch nun einmal ist, macht er Fehler auch als Christ. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Manche bilden sich zwar ein, würden etwas Besseres sein. Denken, weil sie sich bekehrt, sind sie mehr als andere wert. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Auch der größte Glaubensheld manchmal in die Tiefe fällt. Und wer denkt, er ist perfekt, hat sich selbst noch nicht entdeckt. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Auch bei uns ist manchmal Krach, auch bei uns wird mancher schwach. Vieles ist bloß frommer Schein, vieles könnte besser sein. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Häufig ist ein Atheist sehr viel besser als ein Christ. Doch der Christ ist besser dran, nimmt er die Vergebung an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Ist die Schuld auch noch so groß? Jesus macht uns davon los. Wir sind frei, auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht als Christen, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Amen.